Ja, ich grüße euch auch sehr herzlich. Freut mich, dass ich wieder einmal bei euch sein darf. Vor euch steht immer noch der gleiche Kerl, aber in einer etwas anderen Funktion. Bis Februar nächsten Jahres bin ich in der Kirchengemeinde in Altdorf tätig. Und danach wissen wir es noch nicht. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir sind gespannt. Genau. Wenn Sie dies veröffentlichen, dann ist der Rubikon bei mir überschritten. Vielleicht erinnern Sie sich noch an diese Worte, publiziert, genüsslich von der Bild-Zeitung vor ziemlich genau 10 Jahren. Bedeuteten diese Worte, dass den Anfang vom Ende des ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff, weil mit diesen Worten bedrohte er dem Chefredakteur der Bild-Zeitung, weil Wulff es verhindern wollte, dass der brisantes Material über ihn veröffentlichte. Dann ist der Rubikon überschritten. Diese Redewendung geht auf Julius Caesar zurück. Der Rubikon war nämlich der Grenzfluss zwischen der römischen Provinz Gallien, da gehört ja auch Norditalien dazu, und dem eigentlichen italienischen Mutterland, dem römischen Kernland mit der Hauptstadt Rom. Und Caesar hatte die Provinz Gallien besetzt, hat sie also quasi verwaltet als Regierungschef. Und es war ihm streng verboten, mit seinen Legionen den Rubikon zu überschreiten, Richtung Süden, Richtung Rom, weil die Senatoren in Rom wussten ganz genau, nein, wir wollen lieber keinen machthungrigen General mit seiner Armee zu nahe an unserer Stadt haben. Und wenn er das tut, dann hat er nur eine Absicht, nämlich um Rom zu erobern und die Macht an sich zu reißen. Und im Jahr 49 vor Christus hat Caesar es tatsächlich getan. Und er wusste, wenn ich jetzt diesen Fluss überschreite, den Rubikon, da gibt es kein Zurück mehr. Dann ist jedem Menschen klar, im ganzen römischen Reich, ich greife nach der Macht. Und dann gibt es nur noch einen einzigen Weg, nämlich den nach vorne. Ein Zurück gibt es nicht mehr, auch wenn ich wieder den Rückzug antrete. Ich muss, es gibt nur einen Weg nach vorne. Entweder oder, jetzt gilt's. Und diese Überschreitung des Rubikon bedeuteten dann auch tatsächlich Bürgerkrieg, den Caesar gewonnen hat. Und anschließend hat er dann die Römische Republik abgeschafft und hat die Weichen für das Kaisertum gestellt. Und der erste Kaiser war dann sein Ziehsohn, sein Stiefsohn. Hat er ihn, der Augustus. Und den kennen wir dann schon aus dem Neuen Testament, aus der Bibel. Also gerade Flüsse stehen für Wegmarken, an denen Entscheidungen fallen, hinter die man nicht mehr zurücktreten kann. Und davon handelt auch der heutige Bibeltext, den ich uns mitgebracht habe, weil gut 1500 Jahre vor Caesar stand auch ein großer Feldherr mit einem großen Volk vor einem damals zumindest großen Fluss. Und erneut war es genau diese Entscheidung. Wenn wir da jetzt drüber gehen, dann gibt es kein Zurück mehr. Dann gilt's. Entweder Gott steht zu uns und wir nehmen das versprochene Land ein, oder wir gehen unter. Dieser Fluss hieß Jordan und der Feldherr hieß Josua mit dem Volk Israel. Und diese Entscheidung, die damals von Josua und von Israel gefordert wurde, hat sich bis in unsere heutige Zeit sprichwörtlich gehalten. Also wenn wir sagen, oh, da ist jemand über den Jordan gegangen, dann erwarten wir ja nicht unbedingt, dass der wieder zurückkommt, gell? Also es trifft so im Kern. Diese Grenze einmal überschritten, gibt es kein Zurück mehr. Und ich lese uns diesen Text einmal vor. Finden ihn in Buch Josua, Kapitel 3, die Verse 5 bis 17. Danach gebot Josua dem Volk: Heiligt euch, denn morgen wird der Herr große Wunder unter euch tun. Zu den Priestern sagte er: Nehmt die Bundeslade und zieht vor dem Volk durch den Fluss. Und so nahmen sie die Bundeslade auf, machten sich auf den Weg und zogen vor dem Volk her. Zu Josua sagte der Herr: Ab heute will ich dich zu einem bedeutenden Mann in den Augen der Israeliten machen. Alle sollen wissen, dass ich mit dir bin, so wie ich mit Mose war. Gib den Priestern, die die Bundeslade tragen, folgende Anweisung. Wenn ihr ans Jordanufer kommt, geht ein paar Schritte in den Fluss hinein und bleibt dort stehen. Josua sagte zu den Israeliten, kommt her und hört, was euch der Herr, euer Gott, zu sagen hat. Heute werdet ihr erfahren, dass ihr einen lebendigen Gott habt. Er wird die Kanaaniter vor euch vertreiben. Seht, die Bundeslade, die dem Herrn der ganzen Erde gehört, wird euch über den Jordan führen. Nun wählt 12 Männer, einer aus jedem Stamm Israels. Die Priester werden die Lade Gottes, des Herrn der ganzen Erde, tragen. Sobald sie mit ihren Füßen im Jordan sind, wird das Wasser, das von oben herabfließt, wie ein Damm stehen bleiben und der Fluss wird sich stauen. Da brachen die Menschen auf, um den Jordan zu überqueren, und die Priester, die die Bundeslade trugen, gingen voran. Es war gerade Erntezeit und der Fluss war über die Ufer getreten. Doch als die Priester, die die Lade trugen, an den Jordan kamen und vom Ufer ins Wasser traten, begann sich der Fluss bei der Stadt namens Adam gegenüber von Zaretan stromaufwärts zu stauen. Das Wasser blieb wie ein Damm stehen. Unterhalb der Staustelle floss es weiter ins Tote Meer, bis das Flussbett schließlich trocken war. In der Nähe von Jericho überquerte das Volk nun den Fluss. Währenddessen standen die Priester, die die Bundeslade des Herrn trugen, mitten im Flussbett auf trockenem Boden. Und die Menschen zogen an ihnen vorüber, bis alle den Jordan überquert hatten. Ja, nun war es also soweit. Was in der Theorie an Vorbereitungen möglich war, das war getan. Und jetzt fehlt dir nur noch eins, die praktische Umsetzung, der erste praktische Schritt. Gott hat seinem Volk Israel nach der Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten das Land Kanaan als Heimat versprochen. Aber Kanaan war keine grüne Wiese, menschenleer. Im Gegenteil, mächtige Völker lebten dort, selbstbewusst, reich, stark, bestens organisiert in befestigten Städten. Und dazu ausgerüstet mit modernster Militärtechnik. Die hatten also mitten in der Bronzezeit bereits eiserne Streitwagen, Panzer. Hatte noch nicht mal die Ägypter, hatten da was. Ja, man wird gut im Krieg, wenn man im Süden zwischen den mächtigen Ägyptern und im Norden in der heutigen Türkei mit den fast noch mächtigeren Hethitern eingequetscht ist und die beiden sich ständig gekloppt haben. Und das eben auf dem Gebiet, auf meinem Gebiet in der Mitte. Sie waren gut. Und da war menschlich gesehen für ein Nomadenvolk aus der Wüste mit ihren Mistgabeln vielleicht bei einem Hackebeil. Und wenn einer mal irgend so ein Bronzeschwert hatte, dann war schon viel, nicht viel zu holen. Und um dieses Land in Besitz zu nehmen, brauchte es Sinn, Verstand und viel Gottvertrauen. Und deshalb bestand dieses Projekt Landnahme bisher nur aus dem Papier. Strategische Planspiele. Und so weit war die Elterngeneration vor 40 Jahren auch schon gekommen. Das hatten die auch schon alles. Aber die haben es vorgezogen, es bei einem Papiertiger zu belassen. Weil es nämlich konkret darum ging, Gott wirklich zu vertrauen. Ja, und dass Gott zu seinem Versprechen steht und ihnen dieses verheißene Land wirklich in die Hand geben kann und den Sieg schenken kann, ja, da machten die einen Rückzieher und kündigten Gott das Vertrauen auf. Und die Folge waren 40 Jahre Strafrunde in der Wüste. Aber diese junge Generation, die wollten das nicht. Die wollten ernst machen, die wollten Gott ernst nehmen. Die waren anders als ihre Väter. Die wollten das neue Land einnehmen. Und ich sage es mal so, ja, auch wenn es vielleicht andersrum sein sollte, manchmal müssen es die Jungen eben den Alten zeigen, wie Glaube geht. Und ich sage es als einer, der zumindest von seinen Kindern auch zu den Alten gezählt wird. Aber dazu mussten sie erst einmal über den Jordan gehen. im wahrsten Sinn des Wortes. Jetzt gilt's. Und wenn dieser Schritt getan wird, da gibt es kein Zurück mehr, keinen Plan B, keine Alternative. Entweder Gott hält sein Wort und er gibt dieses herrliche Land mit seinen militärisch hochüberlegenen Ureinwohnern in ihre Hände, oder sie sind irgendwelchen Märchen gefolgt, irgendwelchen schönen, frommen Fabeln erzählt vom Opa von damals. Und sie werden, wenn sie den Jordan überschreiten, das mit ihrem Leben bezahlen. So war die Situation. Und wir fragen uns jetzt vielleicht, wie kommt uns heute diese 3500 Jahre alte Geschichte so nahe, dass es sich lohnt, jetzt eine halbe Stunde lang Predigtzeit und Hörzeit zu investieren? Was geht uns das heute an? Was geht es uns heute an, dass damals die Israeliten gesagt haben, wir gehen über den Jordan? Und dazu möchte ich uns drei Fragen stellen. Und die erste Frage lautet, wenn sie denn kommt, mag nicht, klick einfach eins weiter. Was ist dein verheißenes Land? Die Vision des Cäsar war es, Alleinherrscher über das Römische Reich zu werden, und deshalb überschritt er den Rubikon. Die Vision des Josua lautete, ich führe Gottes Volk in das von Gott versprochene Land. Dazu überschritt er den Jordan. Und was ist deine Vision? Welches Neuland möchtest du betreten? Vielleicht beruflich nochmal einen Schritt nach vorne oder vielleicht in einen komplett anderen Bereich wechseln. Oder vielleicht hast du Sehnsucht danach, dich an einen Partner, einer Partnerin festmachen zu wollen und eine eigene Familie zu gründen. Vielleicht aber ist das Wort Vision auch gar nicht so zutreffend für dich. Und es ist ein bestimmter Auftrag, den Gott dir aufs Herz gelegt hat. Vielleicht ein konkreter Dienst, eine bestimmte Aufgabe in seinem Reich, in seiner Gemeinde. Aber dazu müsstest du einiges ändern in deinem Leben und davor schreckst du zurück. Oder du spürst ganz konkret den Auftrag zur Vergebung an einem bestimmten Menschen, einen Auftrag zur Versöhnung und vielleicht sogar den ersten Schritt zu tun, aber du zögerst und du weigerst dich sogar, weil du siehst dich doch im Recht und der andere im Unrecht und soll doch der andere zuerst kommen, und selbst dann wüsstest du nicht, ob du ihm wirklich vergeben wolltest. Aber im tiefen Innern spürst du den Heiligen Geist, der hier dir keine Ruhe lässt, und du weißt eigentlich, was dran wäre. Oder du solltest mal wieder einen alten Kontakt aufleben lassen, eine eingeschlafene Beziehung wieder aufleben lassen und dazu die nötigen Schritte einleiten. Also, was ist dein verheißenes Land? Was ist deine Vision, die du erreichen möchtest? Oder was ist dein Auftrag, den du von Gott her deutlich spürst? Gibt es ein Thema oder ein Projekt, das Gott dir vor die Füße legt, von dem du ganz genau weißt, dass es für dich und deine Kraft eigentlich viel zu groß ist? Und du bist auf Gottes Hilfe und Beistand und Macht unbedingt angewiesen? Nimm dir heute Nachmittag gerne mal Zeit dafür, darüber nachzudenken, und nimm diese Frage ernst. Ich weiß, wovon ich rede. Eine zweite Frage. Was ist dein Jordan? Die Überschreitung des Jordan markiert für das Volk Israels den entscheidenden Schritt. Hinter dem gibt es kein Zurück mehr. Jetzt gilt's. Entweder bestätigt Gott nun den weiteren Weg, so wie er es versprochen hat, oder das ganze Gerede vom verheißenen Land war nur eine Einbildung und das Volk wird binnen kürzester Zeit von den hochüberlegenen Kanaanitern zerrieben und ausgelöscht. Kennst du auch so einen Jordan, so eine Grenze, die dich zögern lässt, sie zu überschreiten, weil es dann eben kein Zurück mehr gibt? Ist es vielleicht die Sorge vertraute Sicherheiten zurückzulassen, die dich davon abhält, so eine wichtige Entscheidung, zum Beispiel für eine berufliche Neuorientierung, zu treffen? Wenn ich in mein Leben schaue, ein Grund für meine schlimme Krankheitszeit im Jahr 2014 war, dass ich zu diesem Zeitpunkt eigentlich seit mindestens 4 Jahren gewusst habe, dass ich die Gemeinde wechseln und mich auf etwas Neues mit Gott einlassen sollte. Ich habe es gewusst. Aber da war dann vor mir mein persönlicher Jordan, den ich nicht überschreiten wollte. Dieser Jordan bestand aus Familie nicht enttäuschen wollen, Vertrautes nicht aufgeben wollen und Gott nicht zutrauen, dass er was Neues und was Besseres für mich hat. Also, was habe ich gemacht? Ich blieb eben auf meiner Seite stehen und habe gar nichts gemacht. Und daraus erwuchs dann eine immer größere Unruhe. Aus dieser Unruhe wurde Unzufriedenheit. Und aus dieser Unzufriedenheit wurde ein Kreisen um mich selbst. Und daraus entstand dann zusammen mit ein paar anderen Faktoren, die noch dazu kamen, eine lebensgefährliche Krankheit. Ich habe mich damals nicht getraut, meinen Jordan zu überqueren und die notwendigen Veränderungen im Vertrauen auf Gott anzugehen. Und ich hätte es fast mit dem Leben bezahlt. Oder ist dein Jordan vielleicht die Angst davor, deine Karriere zu gefährden? Du traust dich nicht, deinen Vorgesetzten zu widersprechen, wenn diese immer mehr Zeit und Einsatz von dir fordern, obwohl du deine Prioritäten für deine Familie und für Gott setzen solltest? Oder ist es die Angst vor einer schmerzlichen Abfuhr und der damit verbundenen gefühlten Demütigung, die dich in deine Einsamkeit zwingt und du nicht den Mut hast, dich für einen anderen Menschen zu öffnen oder gar anzusprechen? Oder ist es vielleicht dein verletzter Stolz, der dir verbietet, den ersten Schritt zur Versöhnung zu wagen, die der Heilige Geist schon längst in dir angemahnt hat? Oder reden wir hier vielleicht sogar von Egoismus, der dir verbietet, einen bestimmten Dienst für Gott zu tun, für den er dich gebrauchen will, für den er dich berufen hat, aber du sagst dir, nö, ich mache sonst schon genug, andere machen gar nichts, sollen die doch erstmal. Ich möchte mir jetzt dafür einfach keine Zeit nehmen. Also wir sehen, solche persönlichen Jordane können viele Gesichter haben und Namen tragen. Wie lautet deiner? Was ist dein persönlicher Jordan? Spannend, gell? Aber dieses Bild wird schief, wenn wir nicht den nächsten Punkt ganz tief inhalieren und in uns bewegen. Drittens, Gott geht mit. Und Gott begibt sich nicht nur mit in diese Gefahr der Jordanüberquerung, sondern er geht sogar voraus. Und wie tut er das? Ja, er geht seinem Volk voraus, indem 4 Priester die Bundeslade, also den Transportkasten für die 2 Steintafeln mit den 10 Geboten und das Symbol für die Präsenz Gottes unter seinem Volk, dass die zuerst in den reißenden Hochwasserfluss treten. Und erst als die Priester wirklich im Wasser stehen, da staut sich der Jordan am Oberlauf und fließt da unten ab. Eine trockene Furt entsteht. Und da werden mindestens 2 Dinge deutlich. Einmal, manchmal lösen sich erst im Losgehen die Probleme. Und es öffnen sich die Türen. So macht es Gott oft. Wir haben ganz am Anfang von dir, Miriam, ein Zitat von Dietrich Bonhoeffer gehört. Und genau da kam das vor. Genau das. Dieses Glaubensbekenntnis von Bonhoeffer, wo er sagt, ja, Gott gibt uns diese Kraft nicht im Voraus. Hätten wir gerne, die Türen öffnen sich und dann weiß ich Bescheid und dann gehe ich durch. Nein, auch Bonhoeffer wusste, manchmal braucht es diesen vertrauensvollen Schritt, ich gehe los im Vertrauen drauf und dann öffnet sich die Tür. So macht es Gott oft, er beseitigt nicht von vornherein alle Schwierigkeiten und bereitet uns eine prächtige Prachtallee durch unser Leben. weil dann bräuchten wir wirklich keinen Glauben mehr und auch kein Vertrauen mehr, sondern Gott möchte, dass wir in allen Lebenssituationen uns von ihm abhängig machen und im Vertrauen auf ihn erstmal losgehen und dann staunen, was er daraus macht. Also ich merke es gerade, in uns, in mir steigt die Unruhe. Wie geht es ab März weiter, wenn meine Zeit hier in Altdorf endet? Soeben hat sich eine für mich sehr attraktive Möglichkeit wohl zerschlagen. Tut mir sehr weh. Und ich merke, dass, was ich jetzt hier sagen muss, das treibt mich selber um. Gott sagt, nee, ich sag's dir jetzt nicht, dass es weitergeht. Fühlt sich nicht gut an. Aber ich merke, ich ring drum. Ich will Gott vertrauen, dass er dann, wenn ich losgegangen bin, auch wenn ich noch nicht weiß, wohin genau, die Tür dann aufgeht. Aber das Zweite ist noch viel wichtiger. Es sind zuerst die Priester, die zuerst Glauben und Vertrauen beweisen müssen. Also lasst mich mal so sagen. Als Priester damals hatte man eigentlich einen ganz gechillten Job. Sag mal so. Hier wenig räuchern, da ein paar Mal opfern, hier hinten mal ein bisschen Liturgien runterbeten. Also ich vermute mal, dass die wenigsten von denen an irgendeinem Burnout oder an stressbedingten Herzinfarkt oder an Überarbeitung gestorben sind. Wahrscheinlich eher nicht. Sie wurden vom restlichen Volk gut versorgt, das war genau geregelt von Gott, haben nicht schlecht gelebt. Und sie waren eben für den Kult, für die Liturgie und für den ordentlichen Gottesdienstablauf zuständig. Ich meine, ist in Ordnung so, hat Gott so gesetzt, alles gut, gönne ich ihnen, so war es halt. Aber es war auch ein Leben, bei dem es, ich sag's mal so, nicht allzu schwer war, wirklich gläubig zu sein. Also die konnten es ganz gut abhalten, ja? Die konnten es ganz gut aushalten, die waren in der Regel nicht so wahnsinnig herausgefordert mit ihrem Glauben. Aber jetzt werden eben diese Priester zuerst herausgefordert. Sie sollen als erstes in den reißenden Hochwasserfluss. Und an ihnen, an den Priestern, soll zuerst deutlich werden, ja, ob Gott jetzt Wort hält oder nicht. Treten die rein, kommt eine Welle, wupp, sind sie fort. Und die Bundeslade gleich mit, das Zeichen der Präsenz Gottes. Was ist denn dann? Oder was macht Gott? Ich meine, zu viert, also wie schwer wird die gewesen sein? 200, 250 Kilo mindestens. Massives Akazienholz, komplett mit Gold überzogen. Ungefähr ein Kubikmeter mit zwei Steintafeln drin. Und zu viert da in den Hochwasserfluss da irgendwie reinbalancieren. Also es geht schnell, dass die einfach mal weggespült werden und dann. Also am Altar stehen und Opfer zelebrieren und Liturgien runterbeten, ist das eine. Da fällt der Glaube leicht, ja. Aber als erstes in die Gefahr eintreten und dem restlichen Volk damit ein Beispiel geben, folgt uns, wir stehen noch, schaut her, kommt. Das ist etwas ganz anderes. Am eigenen Beispiel zu zeigen, ob Gott jetzt eingreift oder nicht. Das ist eine ganz andere Hausnummer. Aber Gott macht so. Und ich will jetzt dieses Bild nicht überziehen, ja, also bevor wir es nun auf die Pastoren und Pfarrer und Gemeindeleiter als das moderne Äquivalent von den Priestern damals schauen und besondere Glaubensdaten von ihnen zuerst erwarten. Nein, lass mich Folgendes sagen. Nach neutestamentlichem Verständnis sind wir alle Priester. Ja. Jedes Glied der Gemeinde Jesu hat den Auftrag, priesterlich für den anderen einzutreten, ja, und den anderen auf dem Weg der Nachfolge zu begleiten und zu unterstützen. Das ist unsere Berufung. Oder mit anderen Worten, Gott geht mit mir in meine Herausforderungen über meinen persönlichen Jordan auch in der Gestalt der restlichen Gemeinde, die priesterlich für mich vor Gott steht. Und manchmal brauche ich einfach einen Menschen, der mich priesterlich an die Hand nimmt und zu mir sagt, komm, wir gehen jetzt da gemeinsam den ersten Schritt. Komm, wir gehen jetzt gemeinsam in dieses Wasser und wir glauben jetzt gemeinsam, dass es Gott gut meint, ja, und dass er zu seinem Wort steht. Und darum ist es so wichtig, ja, dass wir einander Anteil geben, eben an unseren Sorgen und Ängsten und Aufforderungen. Ich muss es ja auch wissen vom anderen, dass er meinen priesterlichen Dienst und meine Begleitung braucht. Treten wir als Priester miteinander, füreinander in das Wasser und staunen, wie Gott dann eintritt, eingreift. Teilen wir es uns einander mit, ja, und stehen wir uns in diesen bei, wenn wir uns nicht weiter trauen oder nicht mehr weiter wissen. Ich habe mich gerade gefreut, eure Kleingruppen starten wieder. Klingt euch da ein, das ist der beste Ort. Ja, der beste Ort, um hier zu teilen und hier einander an die Hand zu nehmen und miteinander fortzugehen. Tut das. Ich weiß nicht, ob es Gott immer so macht, dass seine Hilfe dann immer gleich und sofort erkennbar wird. Wahrscheinlich nicht. Manchmal muss man vielleicht ziemlich tief in das Wasser rein, ehe irgendwas geschieht. Ja, und ob sich klärt, ob jetzt Gott bei mir ist oder nicht. Und ja, auch das gibt es manchmal, muss ich vielleicht sogar wieder umkehren. Und der Weg hat sich nicht bestätigt. Das kann es auch geben. Aber eins wird garantiert nicht passieren. Und die Garantie kann ich hier geben. Nämlich, dass ich von den Fluten mitgerissen werde und untergehe. Das wird niemals passieren. Und zum Schluss, ihr könnt noch, ich weiß nicht, aber einen habe ich noch. Nämlich meine dritte Frage, viertens. Wer ist für dich Josua? Also obwohl wir jetzt fast am Ende der Predigt angelangt sind, habe ich das Wichtigste noch gar nicht gesagt. Aber das kommt jetzt. Warum, glauben wir, hat Gott dieses Wunder gewirkt und den Jordan aufgestaut? Etwa damit sein Volk bequem über den Fluss kommt? Nee, nicht wegen dem. Es hätte auch damals schon andere Möglichkeiten einer gefahrlosen Flussüberquerung gegeben. Nein, warum hat er es sonst getan? Vers 7 gibt uns die Antwort. Darauf sprach der Herr zu Josua: Ich will heute damit beginnen, dir bei allen Israeliten Achtung zu verschaffen. Sie sollen wissen, dass ich dir helfe, so wie ich Mose geholfen habe. So, und jetzt alle Bibelkundigen unter uns. Ratter, 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 ratter. Was ist hier passiert? Und auf was nimmt diese Begebenheit jetzt Bezug? Was passiert dann? Da steht das Volk Israel vor einem Wasserhindernis und kann nicht weiter. Und auf das Zeigen des Anführers hin teilen sich die Fluten und die Menschen kommen trockenen Fußes durch. Kommt uns das irgendwie bekannt vor? Vor 40 Jahren stand die ältere Generation derer auch vor einem Wasserhindernis. Der Jordan, das Schilfmeer. Und sie konnten nicht mehr weiter. Und hinten rückten die Ägypter an, die sie wieder zurücktreiben wollten. Und Gott beauftragte den damaligen Anführer, Mose, ein Zeichen zu geben, in seinem Fall damals den Stab auszustrecken. Und das Wasser des Schilfmeers teilte sich und das Volk konnte in die Freiheit. Und auf die gleiche Weise autorisiert Gott nun den Josua. Auch er soll ein Zeichen geben, okay, diesmal keinen Stab aufstecken, sondern die Priester in den Fluss schicken. Und das Wasser staut sich. Es steht eine trockene Furt von insgesamt ca. 23 Kilometer. Mit der Teilung des Schilfmeers wurde Mose von Gott endgültig als Anführer legitimiert. Und mit der Teilung des Jordans wird Josua von Gott als Anführer legitimiert. Heute soll das ganze Volk sehen, sagt Vers 7, dass ich dich genauso autorisiere, wie ich damals den Mose autorisiert habe. Die gleiche Autorität des Mose wirst du ab heute auch bekommen, mit dem gleichen Zeichen. Wieder die Frage an uns, na und? Ist vielleicht für Bibelinteressierte exegetisch interessant, aber für mich heute, für meinen Glauben, wenn ich heimgehe, ich glaube, das hat sehr viel mit uns zu tun, weil ungefähr 1500 Jahre später stand an diesem Jordan-Abschnitt wieder ein Josua. Vielleicht nicht exakt die gleiche Stelle, das weiß auf dem Meter genau keiner mehr. Aber es war auf jeden Fall dieselbe Gegend. Und vielleicht ist uns die griechische Form des Namens Josua hier vertrauter. Die lautet nämlich Jesus. Und so wie Gott an diesem Ort den ersten Josua bevollmächtigte, das Volk Israel zu seiner Bestimmung zu bringen, nämlich ins gelobte Land, so bevollmächtigt er dort an dieser Stelle 1500 Jahre später seinen Sohn Josua, Jesus, dazu, uns alle zu dem Ort unserer Bestimmung zu bringen. Was sprach Gott an diesem Ort zu Jesus? Das ist mein geliebter Sohn. Auf den sollt ihr hören. So lautete Gottes Bevollmächtigung für Jesus, als er eben an dieser Stelle von Johannes dem Täufer im Jordan getauft wurde. Mein geliebter Sohn, auf den sollt ihr hören. Und tun wir das? Hören wir auf diesen Sohn? Und darum hier meine Frage: Wer ist für dich Josua? Wer ist für dich Jesus? Glaubst du den Worten Gottes, dass er ihn autorisiert hat, dich gut durch die Fluten deines persönlichen Jordans ans andere Ufer zu bringen? Tu es und du wirst leben. Aber noch mehr, und damit schließe ich. Einmal müssen wir alle, salopp gesagt, über den Jordan gehen. Eine früher, der andere später. Jeder von uns wird einmal sterben, es sei denn, Jesus kommt vorher wieder. Gut, vielleicht geschieht das. Aber falls nicht, wir gehen alle über den Jordan. Und wo wirst du dann sein? Jesus verspricht: Vertraue dich mir zu deinen Lebzeiten an und dann bringe ich dich auch ins gelobte Land. Dann bringe ich dich zu deiner eigentlichen Bestimmung, die Gott für dich vorgesehen hat, heim zum Vater, in die Ewigkeit. Tun wir das und wir werden leben, auch wenn wir biologisch sterben müssen. Amen.